Ich lese uns heute die Verse 13 bis 17 aus dem ersten Jakobusbrief, erste Kapitel. Wir haben den ja vor einiger Zeit begonnen, der Brief über das praktische Glaubensleben, das, was wirklich stattfinden soll in unserem persönlichen Leben. Ist ja so wichtig, und ich habe öfter schon gesagt, auch aus meinem Leben, dass mein Gebet am Anfang des Glaubens war, wenn die Bibel kein Handbuch für die Praxis ist, hier in der Welt, brauchen wir sie nicht. So frech habe ich gebetet. Herr, wenn dein Wort nicht ein Handbuch fürs Leben hier ist, brauche ich es nicht. Wenn es nur etwas für die Ewigkeit ist, was mache ich denn dann hier? Aber es ist ein Handbuch für den Alltag, für das Leben hier. Und Jakobus gehört auch zu denen, die sehr auf diese Praxis dringen, die da sagen, dass wir mitten im Kampfe stehen, in Anfechtungen stehen, die uns haushoch manchmal begegnen und dennoch im Vertrauen auf Jesus immer ein Weg, ein Durchgang ist, wo wir weiterkommen. Denn selig ist der Mann, der die Anfechtung erduldet, und nachdem er darin bewährt ist, wird er die Krone des Lebens empfangen und alle die, die Gott lieb haben. Und heute geht es um die Frage der Versuchung, den Ursprung der Versuchung. Hier heißt es in diesen Versen, niemand sage, wenn er versucht wird, dass er von Gott versucht werde. Denn Gott kann nicht versucht werden zum Bösen. Und er selbst versucht niemand. Sondern ein jeder, der versucht wird, wird von seinen eigenen Begierden gereizt und gelockt. Danach, wenn die Begierde empfangen hat, gebiert sie die Sünde. Die Sünde aber, wenn sie vollendet ist, gebiert den Tod. Irrt euch nicht, meine lieben Brüder. Alle gute Gabe und alle vollkommene Gabe kommt von oben herab, von dem Vater des Lichtes, bei dem keine Veränderung noch Wechsel des Lichts und der Finsternis ist. Soweit zu diesem Abschnitt unter der Überschrift Ursprung der Versuchung. Um einen siegreichen und ich möchte mal so sagen, ein siegreicher Wandel im Glauben soll auch ein froher Wandel sein. Man soll sich immer wieder freuen dürfen über dem, was Jesus Christus an einem getan hat. Eine ältere Glaubensschwester, die schon längst beim Herrn ist, fragte einmal, was uns denn nach vorne bewegt in dieser Zeit auch der Anfechtung? Und dann sagte ich, uns bewegt die Erfahrung des Sieges mit Jesus vorwärts. Mit jeder Siegeserfahrung ein neuer Impuls weiterzugehen. Hätten wir diese nicht, dann würden wir sicher rückwärts gehen. Wenn wir gar keinen Sieg mit Jesus erleben könnten, aber jeder kleine Sieg und auch große ist ein Impuls, um weiterzugehen. Die Realität, der Herr ist da. Und wir tauschen uns, meine Frau und ich, oftmals darüber aus und staunen. Da geschieht genau das, was im Psalmwort steht, euer Mund wird voll Lachens sein. Und wir lachen dann darüber und sagen, ist doch eigentlich unmöglich. Und der Herr macht das so. Es war er. Und das gibt Freude und den Impuls, vorwärts zu gehen. Ja? Also, siegreicher Glaubenskampf ist nicht nur ein stures Kämpfen und ein anstrengendes Kämpfen, um irgendwie ein Stück weiterzugehen, sondern ist mit Freude gepaart. Um diesen aber kämpfen zu können, müssen wir auch unterscheiden. Und Jakobus will diese Unterscheidung bei den Gläubigen hervorrufen. Versuchungen gibt es im Sinne von Prüfung. Wir hatten vorher von Anfechtung gesprochen, die der Herr zulässt, damit wir darin bewährt werden. Das ist auch eine Form von Versuchung. Aber hier wurde jetzt auch gesprochen von den Versuchungen im Sinne des sündlichen Verlangens in unserem Leben. Versuchungen an Punkten des alten Menschen. Das erste, also Versuchungen im Sinne von Prüfungen, sind Situationen, die unseren Glaubensstand zeigen sollen. Wir werden oft geprüft und die Bibel, und ich nenne da auch mal dann einige Stellen, die sagen Versuchen. Zum Beispiel 1. Mose 22, wo es darum ging, dass Abraham seinen Sohn der Verheißung opfern sollte. Da steht, und Gott versuchte ihn. Ist auch eine Versuchung, aber es ist eine Prüfung, um zu sehen, wie ist der Glaubensstand bei Abraham. Abraham, kann ich dir noch mehr anvertrauen, als ich dir schon anvertraut habe? Wie sieht es in deinem Herzen aus? Also, das war eine Versuchung im Sinne von Prüfung. Ja, nach diesen Geschichten versuchte Gott Abraham und sprach zu ihm, Abraham, und er antwortete, hier bin ich. Nimm Isaak, deinen einzigen Sohn, den du lieb hast, und geh hin in das Land Moria und opfere ihn dort zum Brandopfer auf einem Berge, den ich dir sagen werde. Manchmal vergeistigen ja wir Menschen die Bibel und sagen, naja, so kann es Gott nicht gemeint haben. Er hat es genauso gemeint. Den Sohn an die Hand zu nehmen, und Abraham hat das verstanden. Er hat buchstäblich einen Altar gebaut. Er hat dem Sohn sogar das Holz aufgelegt, das angezündet werden sollte, nachdem der Sohn getötet worden wäre. Er hat es verstanden. Das war nicht nur so eine geistige Sache, sondern es war eine reale Sache. Wenn der Herr mich prüfen würde und würde sagen, nimm deinen Sohn und opfere ihn, also mit anderen Worten, töte ihn, gib ihn mir. Das ist eine reale Aufforderung. Was mache ich da? Abraham ging hin und wollte das tun. Unter großen inneren Schmerzen. Es war der einzige Sohn der Verheißung, den er hatte. Und hier steht, den er lieb hatte. Und er tat es auch. Aber was war das Resultat? Was wollte Gott damit verbinden? Ihn einfach versuchen zum Bösen? Nein, keineswegs. Diese Form der Versuchung ist eine Prüfung, die den Glaubensstand hervorkehren soll, aus dem Verborgenen ans Licht bringen soll. Und als nun Abraham tatsächlich auf das Wort Gottes hin, so schmerzlich es ihm schien, handeln wollte, kam die Stimme des Engels des Herrn, dass er seine Hand nicht an den Knaben legen soll, denn jetzt weiß ich, jetzt kommt das. Jetzt ist offenbar geworden, dass du Gott fürchtest. An dieser Handlung ist offenbar geworden, dass du wirklich für deinen Gott alles geben würdest. Deinen einzigen Sohn hättest du nicht verschont. Das musste offenbar werden. Das musste auch dem Abraham spürbar werden. Ach, tatsächlich bin ich so eng mit Gott verbunden. Da bin ich aber froh. Und ich will ihm noch mehr dienen. Und dann kam ja große Verheißung, weil er das getan hat und so weiter. Sagt der Herr, ich habe bei mir selbst geschworen, weil du solches getan hast und hast deines einzigen Sohnes nicht verschont, will ich dein Geschlecht segnen und mehren, wie die Sterne am Himmel und wie der Sand am Ufer des Meeres, und deine Nachkommen sollen die Tore ihrer Feinde besitzen. Und durch dein Geschlecht sollen alle Völker auf Erden gesegnet werden. Weil du meiner Stimme gehorcht hast, nicht? Also einleitend haben wir gelesen, nach diesen Geschichten versuchte Gott. Aber diese Form der Versuchung ist nicht eine Versuchung zum Bösen, sondern zur Offenbarwerdung, wo man steht im Glauben. Und ob man so gerüstet ist, dass man noch mehr empfangen kann, als man schon bekommen hat. Mir sind diese Worte auch, Bruder Vimalgo hat das früher öfter gepredigt und immer hängen geblieben, dass Gott, und er hat das auch biblisch begründet, in unserem Glaubensleben immer auf Steigerung angelegt ist. Auf Steigerung. Das Glaubensleben darf nie so bleiben, wie es am Anfang gewesen ist. Es soll immer qualitativ besser werden. Wer 50 Jahre im Glauben ist, der sollte ein Vater im Glauben sein. Und durch diese Vaterschaft sollte er anderen Mut machen, auch Jesus zu folgen. Wachsen im Glauben. Wir wissen, das ist nicht immer gewährleistet. So, wenn wir Umschau halten, manche sind auch stehen geblieben. Sie sind nicht weitergewachsen. Aber Gott will, dass wir weitergehen. Das ist diese Form der Versuchung und Prüfung. Der Herr wollte Abraham noch Größeres mitteilen. Denn durch den Glauben, so lesen wir es dann auch im Hebräerbrief, Kapitel 11, Vers 17, durch den Glauben opferte Abraham seinen Sohn Isaak. Und zwar, da steht dann, als er versucht wurde. Als er versucht wurde. Weil er doch dachte, dass Gott auch von den Toten erwecken kann. Er kann ja sein Wort nicht brechen. Das ist auch das, was wir uns oft als Glaubensgeschwister, auch am Telefon, heute hatte ich auch wieder Telefonate, immer wieder darauf hinweise und sage. Sag ich, weißt du, du musst festhalten am Worte Gottes. Er ist der Einzige, der sein Wort nicht ändert. Ja, aber er könnte doch jetzt noch mal zu mir reden, sage ich, warum? Gott redet einmal und er steht zu dem einmal. Er muss nicht mehrere Male wie ein Mensch reden. Ein Mensch, der muss sich immer wieder in den Mittelpunkt bringen und sagen, doch, das ist richtig, was ich sage, nicht? Und dann schwört er vielleicht noch dazu, damit der andere ja glaubt. Darum sagt der Herr Jesus, das braucht ihr nicht. Ihr sollt nicht schwören, sondern ihr sollt ja sagen, das muss ja sein und nein muss nein sein. Ja. Das heißt, Gott ist verlässlich in seinem Wort. Durch den Glauben opferte Abraham Isaak, als er versucht wurde und dachte, Gott kann sein Wort nicht brechen, er wird dann von den Toten erwecken. Und darum hat er ihn auch so wiederbekommen als Zeugnis, der Abraham. Die zweite Art aber der Versuchung sind Auswüchse unseres fleischlichen Menschen, des alten Adams, so wie es auch in der Schrift heißt. Paulus spricht dort von diesem äußeren Menschen, den wir ja alle noch mit herumtragen. Und darauf spricht auch Jakobus an und sagt, also wenn ihr da versucht werdet, denkt nicht, dass das Gott ist. Denn das sind eure eigenen Lüste, die durch den Widersacher aufgewiegelt werden. Und wenn ihr darauf eingeht, dann werdet ihr traurig, dann fallt ihr, dann werdet ihr müde und matt. Denkt nicht, dass das Gott ist, denn er versucht nicht zum Bösen. Er kann nicht versucht werden zum Bösen. Römer 7, den Vers 15 und 17, lesen wir mal in diesem Zusammenhang. Paulus sagt hier, ich weiß nicht, was ich tue, denn ich tue nicht, was ich will, sondern was ich hasse, das tue ich. So tue nun nicht ich es, sondern die Sünde, die in mir wohnt. Also auch nachdem er gläubig geworden ist, sagt er nicht, jetzt wohnt die Sünde nicht mehr in mir. Die wohnt nach wie vor in jedem Menschen, auch in dem Gläubigen. In dem alten Adam wohnt nach wie vor die Prägung der Sünde. Wer sich da etwas anderes einredet, betrügt sich. Die Sünde wohnt im alten Menschen. Und solange wir über diese Erde gehen, sind dort die Ansatzpunkte vorhanden, die der Teufel gerne benutzt, um auch selber zum Zuge gekommen und den Glauben der Gläubigen für unglaubwürdig darzustellen. Also Paulus sagt ganz deutlich, die Sünde, die in mir wohnt. Und dann setzt er fort, dass er selber das ja nicht schaffen kann, diese Sünde zu besiegen oder sie niederzuhalten und so weiter, sondern er muss immer erliegen, wenn nicht Jesus, sein Herr, ihm hilft. Und das sagt er dann auch in dem nächsten Kapitel. Der Leib ist also empfänglich für jede Sünde, die gegen den Heiligen Geist streitet. Da sagte mir heute am Telefon jemand, stell dir das vor, ich hätte sogar an irgendeiner Stelle meine Frau und mein Kind ermorden können. Hat er nicht gemacht. Er ist gläubig, aber er war in so einem Tief und da sagt er, da staunt man, was in einem steckt. Dass man solche Gedanken plötzlich hat, dass man das machen könnte. Hätte man nie für möglich gehalten. Ja, die Sünde steckt da drin, die mobilisiert werden soll gegen das Führen des Heiligen Geistes. Sie streitet immer gegen das, was von Gott kommt. Also diese Versuchung, von der jetzt Jakobus hier spricht, diese kommt nicht von Gott, sondern sie kommt vom Widersacher Gottes und aus unserem eigenen Fleisch. Der Mensch, der sich der Herrschaft Gottes durch den Heiligen Geist entzieht, öffnet zugleich das Magnetfeld der innewohnenden Sünde im Fleisch. Man konnte ja manchmal in Zeitungen lesen, auch bei Mördern, Kindsmördern oder Frauenmördern und so weiter, wenn sie sagten, sie waren getrieben, sie mussten das tun, Amokläufer mussten das tun. Sie konnten es nicht beherrschen. Und selbst wenn sie nach der Gefängniszeit wieder rauskommen oder rauskamen, mussten sie es wieder tun. Sie können das nicht beherrschen. Das kann nur Gott beherrschen. Und so können wir auch unseren alten Menschen nicht beherrschen. Auch wenn man ihn zwangsweise mal zusammenhält oder zurückhält. Irgendwann bricht er durch. Und dann kommt das heraus, wenn es nicht durch den Heiligen Geist in uns zurückgehalten wird. Diese Versuchung kommt von dem Versucher. Und das lesen wir ja auch zum Beispiel in der Messiasprobe bei dem Herrn Jesus, Matthäus 4. Da kam der Versucher, der Satan ist der Versucher. Und er versucht alle Gläubigen, wenn es möglich ist, um sie wieder zu Reaktionen des alten Menschen zu verführen. Und der gibt ein schlechtes Zeugnis, also kein Zeugnis von der Gnade Christi, sondern ein Zeugnis davon, dass es sich nicht lohnt, Christ zu sein. Er wird Versucher genannt. Oder Paulus schreibt in 1. Thessalonicher 3, Vers 5, davon an die Thessalonicher: Ich habe zu euch Timotheus gesandt. Und zwar, ich wollte nicht länger warten und ich konnte es nicht länger ertragen. Ich habe ihn gesandt, um zu erfahren, wie es mit eurem Glauben steht, ob der Versucher euch etwa versucht hätte und unsere Arbeit vergeblich würde. Ich will sehen, ob der Versucher wieder Ansatzpunkte in eurem alten Leben gefunden hat. Und das, was wir durch Jesus Christus in euch aufbauen durften, rückläufig geworden ist. Also hier wird deutlich gemacht, diese Form der Versuchung ist von dem Versucher. Das ist dem Satan. In diesem Sinne ist auch das Gebet, das Jesus seine Jünger lehrte, zu verstehen. Und führe uns nicht in Versuchung. Das heißt, führe uns nicht in Prüfung des Glaubens, denn Gott versucht uns nicht zum Bösen. Das ist damit nicht gemeint, dass er uns zum Bösen versucht, sondern erlöse uns von dem Bösen, von der Gegenwart des Bösen. Der wiedergeborene Gläubige ist wohl durch das Opfer Jesu von der Sündenlast und der Konsequenz der Sünde, das heißt dem Tod, erlöst. Auch solange er in dieser Welt lebt, darf er frei in dieser Erlösung stehen. Aber er ist in dieser Welt nicht von der Gegenwart des Bösen erlöst. Das merken wir ja jeden Tag. Die ganze Welt umgibt auch die Gemeinde mit dem Bösen. Denn was da im Nahen Osten geschieht, ist ja auch böse, das ist ja nicht gut. Die Gegenwart des Bösen ist nach wie vor in dieser Welt. Erlöse uns von dem Bösen. Und das geschieht ja, wenn Jesus Christus wiederkommt zur Aufrichtung seines Reiches. Dann wird diese Erlösung auch von dem äußeren Bösen geschehen. Denn wir lesen auch in Offenbarung 20 zum Beispiel, dass der Satan dann gebunden wird, 1000 Jahre. Er hat keine Handlungsmacht mehr. Und darum können wir so wunderbare Worte lesen, auch in Jesaja 65, dass Frieden sein wird, auch zwischen den Tieren und Tieren und Menschen, überall Frieden. Weil das Böse, auch das Äußere, gebunden ist. Er kann nicht mehr verführen. Ja? Aber solange das nicht da ist, ist er unterwegs, um zu versuchen. Gott selbst, und das will ich nochmal betonen, kann selber nicht zum Bösen versucht werden, dass er also plötzlich böse handelt. Und er versucht auch diesbezüglich niemanden. Vielmehr bleibt er unveränderlich, haben wir ja auch gelesen im Vers 17. Seine Heiligkeit und seine Wahrheit ändert sich nie. Licht bleibt Licht, Finsternis bleibt Finsternis. Das ist das Wunderbare, dass er uns froh macht als Kinder Gottes, dass wir etwas haben, was sich nie, nie ändert, auf das wir uns 100% immer wieder stützen und verlassen dürfen. Und das ist Gott. Bei ihm gibt es keinen Wechsel in irgendeiner Sache. Alles, was vor ihm heilig ist, bleibt auch heilig. Was wahr ist, bleibt auch wahr. Was finster ist, bleibt auch finster, wird nie Licht. Was unrein ist, von Gottes Seite aus gesehen, bleibt auch unrein in der Beurteilung. Sünde bleibt immer Sünde, wird nie anders. Es gibt nicht einen Tag, wo plötzlich eine Sünde was Gutes ist. Obwohl die Menschen das ja versuchen. Ne? Steht auch in der Bibel, plötzlich machen sie aus sauer süß. Aus böse gut und umgekehrt. Aber das geht nicht. Das ist nur ein Versuch. Bei Gott bleibt das immer gleich. Sünde bleibt immer Sünde. Unreinheit bleibt Unreinheit. Auch Zeiten und äußere Umstände, die sich verändern, können diese Tatsachen nicht verändern. Das will Jakobus hier sagen, um deutlich zu machen, auf welcher Seite Kinder Gottes stehen. Und dass sie an diesen Wahrheiten festhalten, dass sie nicht wieder erneut verstrickt werden in das Wesen des alten Menschen. Es ist also wichtig, in unserem Leben deutlich zu unterscheiden, wo das Licht Gottes leuchtet und wo Finsternis herrscht oder herrschen will. In Römer 8, Vers 6 heißt es, die fleischliche Gesinnung, das ist also der äußere Mensch, den wir noch mit uns rumtragen, gebiert Tod und ist Tod. Aber geistliche Gesinnung, also durch den Geist Gottes, alles, was dort geschieht, das ist Leben und das ist Frieden. Was nicht durch den Geist Gottes geschieht, ist weder Leben noch Frieden. Ist alles nur Scheinfriede, nicht? So sagt die Schrift auch, die Leute sagen Friede, Friede, keine Gefahr. Und dann ist es Verderben, ganz nah dabei. Aber alles, was durch die Führung Gottes und seinen Geist geschieht, das ist alles Leben und das ist alles Friede. Jeder wird versucht, so sagt Jakobus, um deutlich zu machen, wie das einzuordnen ist, wenn er von seiner eigenen Lust gereizt wird, also Lust in seinem natürlichen Menschsein, wenn er dort gereizt und gelockt wird, da wird er versucht, da will der Satan ihn auch zu Fall bringen. Die eigene Lust kann ja ganz unterschiedlich gedeutet werden. Sie ist auch bei jedem anders gelagert. Auch in einem Telefonat heute berichtete mir jemand von seinen ganz persönlichen, sehr gravierenden Angriffen und Anfechtungen. Und ich sagte, und er fragte mich dann, ob das bei mir da auch so ist oder bei anderen, sage ich, nein, bei mir ist es an dem Punkt nicht so. Da ist es an anderen Punkten so. Jeder hat so seine besonderen Ansatzpunkte, wo der Widersacher kommt. Also, dieses Wort wird von der eigenen Lust gereizt, kann unterschiedlich gelagert sein. Es kann der Hang sein zur Eitelkeit zum Beispiel. Es kann der Hang sein zur Ehrsucht. Es kann auch der Hang zum Reden, zur Schwatzsucht sein. Der Hang zum Neid, zum Geiz, zum übermäßigen Essen und Trinken. Es kann der Hang zur Unzucht, zur Unreinigkeit sein und vieles andere mehr. Ich habe mir mal die Mühe gemacht und habe mal diese griechischen Worte nachgeschaut, die im Galater 5, Vers 19 bis 21 stehen für die Werke des Fleisches. Die Werke des Fleisches, die ja dann diese Angriffsfläche sind für den Widersacher, um den Christen, den Gläubigen, von dem Leben aus Gott wegzuziehen und ihn müde und matt zu machen und auch vor der Welt als zeugnislos hinzustellen. Wir lesen ja, ich lese es mal zunächst nach dem Luthertext in Galater 5, Vers 19. Offenkundig sind die Werke des Fleisches, als da sind Unzucht, Unreinheit, Ausschweifung, Götzendienst, Zauberei, Feindschaft, Hader, Eifersucht, Zorn, Zank, Zwietracht, Spaltungen, Neid, Saufen, Fressen und dergleichen. Und ich lese das Ganze jetzt nochmal nach der Elberfelder Übersetzung. Es ist so ähnlich. Offenbar sind die Werke des Fleisches, es sind Unzucht, Unreinheit, Ausschweifung, Hurerei, Götzendienst, Zauberei, Feindschaften, Hader, Eifersucht, Zornesausbrüche, Selbstsüchteleien, Zwistigkeiten, Parteiungen, Neidereien, Trinkgelage, Völlereien und dergleichen. Das sind also die Dinge, von denen Jakobus spricht, dass es die Lüste sind, an denen man gereizt und gelockt wird. Und da kommt man zu Fall. Das ist nicht Gott, sondern es ist der alte Mensch, der durch den Widersacher angegriffen wird. Und er kann nur geschützt werden durch die enge Gemeinschaft mit Jesus. Ich gehe mal die einzelnen durch. Das erste, was hier steht, das Werk des Fleisches Unzucht. Porneia heißt das. Das ist das schließt den Ehebruch ein und meint jeglichen außerehelichen Geschlechtsverkehr. Das ist damit eingeschlossen. Das war für die damalige Welt auch sehr bekannt. Auch in der römischen Welt und in der heidnischen Welt. Man hat ja überhaupt keine Grenzen gekannt. Und wir wissen, auch heute ist es wieder grenzenlos. Auch die Ordnungen Gottes werden heute auch nicht beachtet. Grenzenlos. Ja, Unzucht. Und hier schreibt ja der Apostel Paulus das nicht über die Welt. Das wäre ja dann auch müßig, was soll man über die Welt schreiben? Sie können es doch gar nicht anders machen. Sondern er schreibt das den Gläubigen und sagt, das sind die Werke des Fleisches. Also aufgepasst, so wie Jakobus das auch sagt. Denkt nicht, es ist Gott. Nein, ihr werdet dann von eurer eigenen Lust provoziert und geht darauf ein. Also Porneia. Das zweite, Unreinigkeit, steht hier, Akathasia, Unsauberkeit. Das ist eine moralische Unsauberkeit, Unanständigkeit, Zügellosigkeit im Allgemeinen. Jede Art von sexuellem Fehlverhalten, die sich von Hurerei unterscheidet, jede unnatürliche Unzucht mit jemand anderem, so wie in Römer 1, Mann mit Mann, Frau mit Frau und auch mit Tieren wie in Sodom und Gomorra. Das wird hier den Gläubigen mitgeteilt, weil die Möglichkeiten auch bei ihnen vorhanden sind, unterschiedlich geprägt. Und deswegen achtet darauf, ob das nicht ein Versuchspotenzial ist, was euch zu Fall bringen kann. Ein drittes, Ausschweifung. Das ist auch ein Werk des alten Adams, des Fleisches und soll nicht zum Zuge kommen. Das griechische Wort Eselgeia heißt also Zügellosigkeit oder Ausschweifung. Das ist die Bereitschaft zu jedem Vergnügen. Das bezeichnet einen, der keine Zügel anerkennt, der das tut, was immer seine wechselhafte und unkontrollierbare Verdorbenheit befiehlt. Also, er achtet keine Grenzen. Bereitschaft zu jedem Vergnügen. Dann wird hier gesagt, Götzendienst ist auch möglich, wenn man nicht aufpasst, weil das ist ein Werk des Fleisches. Es steckt das Verlangen im alten Adam, Götzendienst zu betreiben. Das sehen wir bei den Menschen, die Jesus Christus nicht kennen und die aber doch irgendwo einen Halt suchen. Was bauen sie sich auf? Figuren bauen sie sich auf, beten sie an. Oder beten Bäume an. Oder beten Sterne an. Also alles so etwas, was sie sehen können. Mir sagt manchmal auch jemand, ja, weißt du, eben, wenn ich mit dir rede, dich sehe ich, aber Gott sehe ich nicht und dann kann ich mit ihm nicht reden. Aha, dann suchst du dir also einen Götzen, wenn du mit Gott nicht redest. Einen, den du siehst. Und das ist diese Gefahr, ein Werk des Fleisches, dass man aus der Gemeinschaft mit dem Herrn fällt. Idololatria heißt das. Idololatria, Götzendienst, Verehrung von Götzen oder falschen Göttern. Das, was man sieht, verehrt man und nicht den unsichtbaren Gott. Und Zauberei, wird hier gesagt, ist auch ein Werk des Fleisches. Magie, Pharmakeia, das klingt so wie Pharmazie, nicht? Ja. Pharmakeia, ist etwas Geheimnisvolles. Ja. Die Zauberei wird im Gegensatz zu den Werken des Geistes als Werk des Fleisches aufgeführt. Es ist etwas, womit man sich Hilfe besorgen will oder Hilfe erwartet, außer vom lebendigen Gott. Manchmal ist es ja so, dass auch dieses geflügelte Wort sagt ja, hilf dir selbst, dann hilft dir Gott. Mit anderen Worten, ich suche erstmal woanders meine Hilfe. Nur wenn das dann nicht mehr klappt, dann lasse ich Gott zu. Das ist so eine Form auch von Zauberei und Magie, mit Kräften sich bedienen lassen, die nicht von Gott kommen. Hauptsache gesund wünscht man sich ja zum Jahreswechsel auch. Ne? Setzt man ja alles für ein. Auch wenn man davor gewarnt wird, dass das okkulte Praktiken sind. Ich habe mich gefreut, jetzt gerade am Sonntag noch von jemand zu hören, dass eine Frau, war auch Sängerin, die gläubig war, doch noch zum Schluss zurechtgekommen sein soll. Sie hatte immer, weil das Hauptsache gesund über ihrem Leben stand, immer bependelte Medikamente geschluckt und gemacht. Und die hatten schon gesagt, das kannst du nicht machen. Ja, da hast du einen Bann auf deiner Seele, wenn du das tust. Du musst davon absagen, nein, die Frau ist doch aber so gut zu mir und das und vieles andere. Ja. Nun habe ich jetzt am Sonntag gehört, als sie dann gestorben war, dass sie doch vorher den Dingen noch abgesagt hat. Nicht Hauptsache gesund, Hauptsache Gott und in Jesus Christus. Dann steht hier ein Werk des Fleisches, ist, wo ich versucht werden kann, es Hader. Eris heißt das im Griechischen hier, Hader, Uneinigkeit. Das heißt, in der Gemeinde untereinander, so wird das hier erklärt, Meinungsunterschiede sollen mit Gottes Hilfe in der Liebe besprochen werden und nicht zu diesem Hader führen. Es kennzeichnet den Menschen, so wie er geboren wird. Das heißt, in ihm steckt der Hader von Natur aus drin. Das sehen wir am Volke Israel. Die hatten immer etwas auszusetzen an dem, was Gott sagt. Da war der Hader drin. Das gefällt uns nicht, was Gott dann uns angeordnet hat. Wir wünschen das anders. Also das stimmt hier, dass das in dem alten Menschen steckt. Und da wird man angetastet und versucht, um wieder in dieses alte Leben zurückzufallen. Oder Eifersucht, haben wir gelesen, ist auch da, ein Werk des Fleisches, Eifersucht. Zeslos heißt das, Eifersucht. Es bezeichnet ein Verlangen, gegen das Gute zu kämpfen, das ein anderer hat. Die Eifersucht will dieses Gute beeinträchtigen und es vermindern. Das sind ja also auch Wesenszüge, die man ja kennt, die im Leben manchmal auftauchen. Eifersucht auf das, was der andere kann und hat. Und nicht nur, dass man eifersüchtig ist darauf, dass er es hat, sondern man versucht auch etwas zu tun, wie man das abschwächen kann. Das meint Jakobus, wenn du versucht wirst, denke nicht, es ist von Gott. Das ist die eigene Lust, die in dir sich regt, die Eifersucht. Und dann machst du Dinge, die nicht gut sind für dich und für den Nächsten. Und Zorn, haben wir gelesen, Zorn, Thymos, Zorn, Wut. Das heißt, sich gewaltig bewegen, so wird es übersetzt. Es bezeichnet eine heftige Gemütswallung von Menschen. Ein Werk des Fleisches, heftige Gemütswallung. Und das richtet nichts Gutes an. Es ist auch zu vergleichen mit Wut. Mit Wut. Was mit Zornausbrüchen wiedergegeben werden kann. Oder Selbstsucht, haben wir gelesen, ein Werk des Fleisches. Das ist auch die Selbstsucht, Eritaia, beinhaltet auch die Neigung zur Bestechlichkeit und Korruption, indem man vielleicht, wenn man selbstsüchtig ist, gern Geschenke nimmt und dann lässt man sich manipulieren gegen den Nächsten. Ich habe das auch schon selber erlebt, dass es auch bei mir schon öfter versucht worden ist, auch durch Gläubige, die eine Bestechlichkeit bei mir suchten, durch irgendwelche Geschenke und Gaben. In manchen Fällen musste ich sogar spontan wieder zurückgeben, ablehnen, oder als ich dann später merkte, diese Zuwendung woanders hingeben. Ja? Es steckt im Fleisch, wenn diese Selbstsucht da ist, dass die Gefahr zur Bestechlichkeit und Korruption da ist. Das meint also dieses Wort Selbstsüchtigkeit, Eigennützigkeit, die dann auch leicht in Streitsucht ausarten kann. Dann Zwistigkeit, haben wir gelesen, ein Werk des Fleisches, angreifbar. Dichotasia, Zwistigkeit. Oder auch anders, Spaltung, Streit, Aufstand wird es übersetzt und wird hier angegeben vom Inhalt her. Das beinhaltet das alles mit. Oder Parteiungen, ein Werk des Fleisches, Heiresis, bezeichnet eine bestimmte Form der religiösen Verehrung, eine Schule oder Lehrmeinung. Parteiungen. Da kommt auch das Wort Häresie vor, dass man bestimmte Dinge für sich nimmt, ohne sich am Haupt zu orientieren. Ein Werk des Fleisches, weil diese Parteiung, also in dem Sinne, eine bestimmte Erkenntnis, eine bestimmte Lehrmeinung, nur mir gut tut. Deswegen will ich sie festhalten. Ich will sie nicht prüfen an dem Haupt, Jesus Christus, sondern ich will sie für mich behalten, um mir eine gewisse Sicherheit zu geben im Glauben. Das ist ein Werk des Fleisches. Oder Neid, haben wir gesehen, Neid. Ein griechisches Wort, das heißt Ptyhornos, Neid. Es bezeichnet den Stich oder den Hass, der tief im Innern beim Anblick von Überlegenheit oder Glück gefühlt wird und der dies einem anderen nicht gönnt. Noch einmal, dieses Wort bezeichnet den Stich oder den Hass, der tief im Innern beim Anblick von Überlegenheit oder Glück gefühlt wird und der dies einem anderen nicht gönnt. Trunkenheit, auch ein Werk des Fleisches, also ein übermäßiges Konsumieren von alkoholischen oder anderen Getränken, Metes genannt. Trinkgelage ist darunter zu verstehen. Trinkgelage bedeuten, da es ja im Plural steht und neben Schwelgereien steht, doch muss dabei immer bedacht werden, dass eigentlich der Rausch oder die Trunkenheit gemeint ist. Alles Werk des Fleisches, Möglichkeiten. Es hat nicht jeder dasselbe. Aber es sind Angriffspunkte, von denen Jakobus sagt, wenn ihr versucht würdet, dann werdet ihr von euren eigenen Begierden gereizt und gelockt. Und noch ein Wort, die Völlerei. Kosmos heißt das. Das kennen wir, das Wort. Aber was bedeutet dieses Wort griechische Kosmos? Das heißt also, ich schöpfe aus dem Vollen, aus dem Ganzen. Ja, ich nehme alles. Darunter ist zu verstehen, ist ein Kennzeichen von Völlerei, Trunkenheit und sexuellen Ausschweifung. Gehört alles dazu. Schwelgerei, Völlerei, Festgelage und so weiter. Ich schöpfe aus dem Vollen, Kosmos. Und dann sagt der Apostel Paulus, und alles, was diesen Dingen ähnlich ist, ähnlich, ja, und dergleichen, homoios, ähnlich, das sind Dinge der gleichen Sorte. Da müsst ihr aufpassen. Das sind die Werke des Fleisches. Die streiten immer gegen den Heiligen Geist. Eins haben die Werke, wenn sie auch unterschiedlich gelagert sind in uns und nur einem natürlichen Menschen, weil wir sie nicht alle gleichmäßig bei uns beherbergen, eins haben alle Formen gemeinsam. Sie sollen uns trennen von dem Leben aus Gott. Sie sollen uns entfremden von dem Leben aus Gott. An die Epheser schrieb der Apostel Paulus genau diese Worte und er sagt, das ist bei denen, die in der Welt leben, ohne Jesus, Epheser 4, 17, 18, sagt er, ich bezeuge nun euch in dem Herrn, dass ihr nicht mehr leben dürft wie die Heiden, in der Nichtigkeit ihres Sinnes. Ihr Verstand ist verfinstert und sie sind entfremdet dem Leben, das aus Gott ist, durch die Unwissenheit, die in ihnen ist und durch die Verstockung ihres Herzens. Also er mahnt ja hier die Gläubigen. Er sagt, ihr seid jetzt nicht mehr entfremdet, aber wenn ihr nicht aufpasst, werdet ihr wieder entfremdet von dem Leben aus Gott. Der Apostel, und ich möchte das noch mal kurz erläutern zum Schluss, führt das auch anhand des Volkes Israels aus, in 1. Korinther 10, Vers 1 bis 10, wo er ja schreibt, wie sie reagiert haben. Wir sehen zunächst in den ersten 5 Versen, dass sich diese Versuchbarkeit auf alle Gläubigen ausdehnte. Denn er schreibt hier, das ganze Israel ist auf Mose getauft. Die sind alle ausgeführt worden, sind alle durchs Rote Meer gegangen. Die haben das alle miterlebt. Ja? Also er will damit sagen, keiner sollte meinen, dass er von dieser Versuchbarkeit völlig ausgenommen ist. Jeder kann angegriffen werden. Jeder. Ja? So beschreibt er das und will dann feststellen, dass jeder auf seine Art und Weise da, wo er gefährdet ist, Acht haben muss und aufpassen muss. In Römer 8, 24 will ich mal dazu lesen, was dort steht. Wir sind zwar gerettet, doch auf Hoffnung. Die Hoffnung aber, die man sieht, ist nicht Hoffnung, denn wie kann man das hoffen, was man sieht? Wenn wir aber auf das hoffen, was wir nicht sehen, dann warten wir darauf in Geduld. Also wir sind gerettet auf Hoffnung, das ist auch ein Warnungswort, passt auf. Alle sind versuchbar. Wir sollen uns also nicht gelüsten lassen und dann schreibt er, wie das hier mit dem Volke Israel voranging, sie fielen in die Abgötterei. Wenn also der Leib zum Gott wird, schließen sich die geistlichen Augen. Das seelische Wesen findet dann Raum. Als nämlich Mose lange auf dem Berg Horeb war, ließ ja das Volk Israel sich ein goldenes Kalb machen, damit sie was Sichtbares haben. Und dann heißt es, sie setzten sich zu essen und dann waren sie schön gesättigt und standen auf, zu spielen. Und in der Übersetzung heißt das, ihren Lüsten zu leben. Ihren Lüsten zu leben. Paulus schreibt das hier an die Korinther und sagt, passt auf, die waren alle gesegnet, alle waren sie unter der Wolke, alle sind sie herausgeführt, sie haben alle Manna gegessen, haben alle Gott erlebt. Und doch waren dort etliche bei, die nicht weiter vorwärts kamen. Da ging es dann auch um die Vermischung von rein und unrein, dass plötzlich, da heißt es in 4. Mose 25, sie anfingen mit den Moabiter-Töchtern zu huren. Obwohl sie eine Absonderung bleiben sollte, zu huren. Und was war das Ende vom Lied? Tausende, 23.000 glaube ich, sind umgekommen. Ja, waren aber alle doch vorher gesegnet, sind alle durchs Rote Meer gegangen. Das will Paulus sagen, wenn ihr alle gesegnet seid, passt auf, dass ihr nicht wieder zurückfallt. Oder sie murrten auch darüber, als sie ins gelobte Land geführt worden sind, sagten sie, nein, nein, da gehen wir nicht dahin, da sind die Riesen, ja, da sind die Riesen. Und sie konnten um ihres Unglaubens willen auch nicht reinkommen. Und dann sandte an anderer Stelle auch der Herr Schlangen, die sie bissen wegen ihres Unglaubens und sie starben. Viele sind umgekommen. Aber es handelte sich um Leute, die im Glauben aus Ägypten ausgezogen waren. Die haben alle Gott gepriesen. Sie haben gesagt, welch ein Wunder, dass wir hier durch das Rote Meer kommen. Ein Wunder. Ein Wunder, dass wir Manna kriegen. Ein Wunder, dass wir Wasser kriegen. Ein Wunder, dass wir Fleisch kriegten. Das haben die ja alles miterlebt. Und doch kamen sie nicht ins gelobte Land. Darum sagt der Apostel hier, der Jakobus, irrt nicht, sondern prüft euch. Alles Gute kommt von Gott, da ist kein Wechsel. Aber das andere kommt nicht von Gott, es kommt von euch, aus eurer Lust. Und wie kamen denn etliche aus Israel wieder zurecht? Das möchte ich auch zum Schluss noch sagen. Wie konnten sie von ihren Irrtümern, ihren Lüsten, den Folgen, die dadurch entstanden, frei werden? Wir wissen, und das ist das, was Jesus Christus auch aufgriff in Johannes 3, Mose sollte eine Schlange errichten, eine eherne Schlange. Und wer jetzt Buße tut und im Glauben aufblickt zu der Schlange, der sollte geheilt werden. Er sollte bekennen, dass er von seinen eigenen Lüsten gereizt worden ist, zu Fall kam, gegen Gott arbeitete, nicht weil Gott ihm das so schwer gemacht hat, weil er selbst sich auf sich verließ, aber nun zurückkehren will. Und so musste Jesus erhöht werden wie diese Schlange, damit alle, die auf ihn blicken, heil und rein werden. Das heißt, der Glaubensblick zu ihm ist die Bewahrung vor dem Rückfall in die Sünde, in das sündliche Fleisch. Darum sagt Paulus an anderer Stelle, tötet eure Glieder, die auf Erden sind. Das sind ja alles nicht nur so ein paar fromme Worte, das sind Realitäten, die hier angesprochen werden sind, weil es auch im Kampf des Glaubens nicht um Fleisch und Blut geht, sondern mit mächtigen Fürstentümern, Gewalten, die nur das Verderben auch der Kinder Gottes im Sinn haben. Aber wir sollen uns darauf verlassen, wie es Römer 8, Vers 1 steht, es ist nichts Verdammliches an denen, die in Christus Jesus sind, die nicht nach dem Fleisch wandeln, sondern nach dem Geist. Noch einmal den Text im Jakobusbrief. Niemand sage, wenn er versucht wird, dass er von Gott versucht werde. Denn Gott kann nicht versucht werden zum Bösen. Und er selbst versucht niemand. sondern ein jeder, der versucht wird, wird von seinen eigenen Begierden gereizt und gelockt. Danach, wenn die Begierde empfangen hat, gebiert sie die Sünde aber, wenn sie vollendet ist, gebiert den Tod. Irrt euch nicht, meine lieben Brüder. Alle gute Gabe und alle vollkommene Gabe kommt von oben herab, von dem Vater des Lichts, bei dem keine Veränderung ist, noch Wechsel des Lichts und der Finsternis. Also es ist auf der einen Seite ein großer Trost, auf der anderen Seite die Aufforderung zur Wachsamkeit. Soweit zu diesem Abschnitt Ursprung der Versuchung.